Servus, grüß dich und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und unserem Gast Michael Bauer vom Weingut Michael Bauer. Wir sind am wunderschönen Wagram, haben schon einiges über den, ja, wir dürfen Hügel sagen, gelernt. Und jetzt geht es in den Weinkeller oder in den Heurigen auf den Tisch. In die Flasche. Was gibt es alles? Welche Weine gibt es? Wo sind Lieblingskinder? Und ja, was ist gerade vielleicht auch im Trend?
Ja, herzlich willkommen wieder aus der wunderschönen Südsteiermark. Es klart sich bei mir gerade wieder alles auf. Es scheint schon fast die Sonne. Stimmt zwar nicht, aber es ist alles schön
wieder.
Im Herzen strahlt wieder alles. Lieber Michael, ich grüße dich wieder aufs Allerherzlichste. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe mal die erste Frage, was ich habe, ist nicht der Wein, sondern die Etikette. Du hast mir die Geschichte schon erzählt. Ich will auch nicht vorgreifen, was es ist, aber du hast einen schönen Vogel vorne auf deiner Etikette. Was ist der Vogel und warum ist der eigentlich da?
Hallo auch von meiner Seite jetzt nochmal. Vielen Dank für die Frage wegen einem Vogel. Vom Wiedehopf sprichst du da. Da war der Hintergedanke der, dass man am Wagram, wenn man dann Winzer ist und Bauer heißt, das ist gefühlt jeder Dritte bei uns. Und dann war eben die Idee, dass man aufs Etikett nicht wie jeder andere den Namen draufschreibt, sondern das mit was anderen sehr, sehr typischen bei uns am Wagram löst. Und das war dann der Wiedehopf. Und wir haben dann auch noch ein Logo kreiert. Das ist diese einfachste Form, einen Vogel zu zeichnen, ist jetzt über einen Podcast sehr schwierig zu zeigen. Es sind einfach diese Bogen. Wenn ein kleines Kind einen Vogel zeichnet, dann sind das nur diese Bogen. Und das haben wir dann am Verschluss von den Weinflaschen so, das WMB, also immer umgedreht. Und das heißt dann Weingut Michael Bauer.
Ja, cool.
Ja, und der Wiedehopf eben deshalb, weil der Vogel ist vom Aussterben bedroht. Und war in Österreich lang nur mehr bei uns am Wagram beheimatet. Und mittlerweile haben sie ein paar Winzer zusammengeschlossen und haben in den Weingärten Brutkästen aufgehängt. Die Population steigt wieder. Das freut uns sehr. Man sieht ihn draußen in den Weingärten herumhüpfen. Und was mir besonders gefällt ist, wenn er fliegt, das schaut ein bisschen aus, als hätte er was getrunken.
Ja, ein besoffener Vogel. Ja, ich sag mal.
Der hat einen Flieger.
Ja, der hat einen Fullflieger.
Aber ich muss das jetzt aufgreifen, weil du es gesagt hast. Ich habe es mir in der ersten Folge verkniffen. Du heißt Bauer. Und dann hast du in der ersten Folge gesagt, jetzt der normale Ackerbau hätte dich nicht interessiert, aber Weinbauer. Im Grunde genommen war es aber wahrscheinlich für deine Familie dann immer klar und der Name ist Programm, verpflichtet quasi.
Ja, mehr oder weniger. Wir waren immer in der Landwirtschaft tätig. Meine Eltern, ich habe es ja in der ersten Folge gesagt, hatten auch schon 9 Hektar Rebflächen. Und es ist immer wichtiger geworden und mich hat der Weinbau einfach viel mehr interessiert. Auch aus dem Grund, weil man da mehr selbst gestalten kann. Und das ist für mich super wichtig. Ich kann mein Produkt, man arbeitet mit der Natur und versucht dann einfach das Beste zu erhalten im Keller. Ich habe jetzt da nicht den hochtechnologisierten Keller. Also bei mir ist wirklich alles relativ oldschool. Wir haben große Holzfässer. Größte ist 5000 Liter und die kleinsten, gut, ich habe ein paar Barrique seit zwei Jahren jetzt. So im Schnitt sind unsere Fässer 2000 Liter. Und haben natürlich auch Stahltanks für eher fruchtbetonte Weine. Mir gefällt es aber ganz gut, die Weine dann in den Fässern zu lagern und da ein bisschen reifen zu lassen.
Mhm. Also du bist ja noch ein Jungwinzer und jetzt ist für mich interessant, René, also auch anhand der Ausbauarten und der Fässer und so weiter, also was ergibt das dann für Weine? Womit fangen wir an?
Ja, wir fangen jetzt ganz klar mal an, dass ich sagen muss, ich habe gerade nachgeschaut im Vinaria Guide, ich verkoste 4 verschiedene Bauer. und ich habe mich jedes einmal, habe ich während der Verkostung, habe ich einen falschen habe ich fast einen falschen Bauer verkostet. Also es ist wirklich im Wagram irre mit euch. Ihr hasst alle gleich. Aber
ja, wirklich.
Ja, das ist wirklich cool. Aber du bist jetzt da, du, bei dir habe ich wirklich immer dazu geschrieben, der Wiedehopfbauer. Und jetzt weiß ich wer ganz genau, wer du bist. Wir haben ja gesagt, wir bespielen ja das ganze, die ganze Pyramide mit dem Gebietswein, Ortswein und Riedenwein. Und wir fangen wirklich jetzt mit den Gebietsweinen an, weil das sind ja die Weine, die ich als erstes auch von deinem Weingut zum Kosten gekriegt habe und die mir aber sofort eine Idee gegeben haben, wie bei dir ein Weg geht. Weil deine Gebietsweine sind ja nicht diese klassischen Eiszucker-Gebietsweine, wo du Frucht im Vordergrund hast. Die haben eine super Struktur, die haben in dem Segment schon eine gewisse Ruhe, die haben einen Stil, wo du schon siehst, wo eine Reise hingeht. Und das hat mich eigentlich sehr berührt eigentlich bei dem Wein. Und deswegen gefällt mir das ganze Konzept da so. Erzähl jetzt ganz kurz, natürlich, du wirst wahrscheinlich das Gleiche sagen wie ich, dass der Gebietswein der wichtigste Wein im Hause ist. Erzähl nur ganz kurz ein bisschen über Gebietswein. Wie siehst du das Ganze bei dir, mein Gut?
Und wie viele, genau.
Vielen Dank einmal für die Rosen. Freut mich sehr, wenn man das so rüberbringt und das auch dann so aufgefasst wird, wie man sich selbst vorstellt, weil genau das, was der René gerade gesagt hat, will ich mit meinen Weinen erreichen. Ich will jetzt nicht diese übertriebenen Fruchtbomben haben, die dann, wie du sagst, Eiszuckerl oder sonst irgendwie schmecken. Wir arbeiten zwar mit Reinzuchthefen, aber sehr neutralen. Ich würde auf Nummer sicher gehen, das haben wir in einem Telefonat da schon mal besprochen.
Genau.
Aber ich will jetzt nicht da irgendwelche Aromahefen verwenden, wo dann irgendwas komplett Fremdes eigentlich den Wein bestimmt. Das mag ich nicht, das ist nicht das Ziel. Und meine Gebietsweine, ja, wie du sagst, das ist das Wichtigste am Weingut. Jeder, der kommt, wie probiert man die Weine von unten nach oben? Klar, das ist der Einstieg und wenn du da schon mal einen schlechten hast, dann wird es den immer ausreißen. Das soll bei mir alles eine klare Philosophie, eine klare Struktur haben. Und auch bei den Gebietsweinen wird da schon ein bisschen mit Hefekontakt gearbeitet. Klarerweise nicht so lang wie bei den Riedenweinen nachher, aber es soll dann auch schon ein roter Faden durchgehen durch das Ganze.
Ich meine, du hast ja auch Sauvignon Blanc Muscatella im Sortiment.
Die Gebietsweine sind bei mir doch schon auch noch die fruchtbetonteren und eher die, unter Anführungszeichen jetzt, die Spaßweine.
Super.
Das sind die beim Heurigen vermehrt getrunken werden. Und es ist einfach ein leichter Einstieg dann in mein Sortiment. Wir haben Sauvignon, wir haben Muscatella, wir haben einen gemischten Satz, grünen Veltliner klarerweise, wir haben einen Müller-Thurgau, einen Rosé, der jetzt super gut funktioniert. Ehrlicherweise habe ich da letztes Jahr auch sehr lang mit der Feinhefe gearbeitet. Das geht jetzt richtig auf, ist echt schön zum Trinken, macht voll viel Spaß.
Das heißt, das Sortiment ist auch wieder Sortiment mit ungefähr 25 Weinen?
Nein, so arg ist bei uns nicht, aber es sind 16 aktuell. Ja. Wir haben jetzt einen Orange-Wein noch dazu gekriegt, der auch nicht ganz so extrem ist.
Ja.
Aber es ist interessant, das kannst du da gern das nächste Mal, wenn du da bist,
verkosten. Ja, cool, ja sicher, freu mich schon.
Also wir haben ja schon gehört, dass es jetzt nicht die Region oder auch bei Michael um die Quantität geht. Das heißt, ich muss mich schon beeilen, sonst ist auch irgendwann mal was ausgetrunken, oder?
Das ist richtig. Bei uns ist es von den Mengen her relativ kompakt, sage ich mal. Wir hatten letztes Jahr einen Durchschnittsertrag pro Hektar, der war circa bei 6,5 bis 7.000 Kilo am Hektar. Und in Österreich Qualitätswein darf man bis zu 10.000 Kilo machen. Das heißt, und egal welcher Wein das jetzt ist, wir haben relativ viel alte Anlagen für alte Rebflächen. Und da minimiert sich einfach der Ertrag von selbst. Die alten Weingärten wissen genau, was sie tragen können, um nicht in irgendeinen Stress zu verfallen.
Das heißt also, ich habe zwar eine große Auswahl, also eine relativ große Auswahl bei dir, aber kann nicht erwarten, dass das auch ewig auf mich dann wartet, bereitsteht, ich das noch ganz, weiß ich nicht, über Jahre kaufen kann, sondern ich sollte mich schon beeilen und ansonsten ausweichen
auf einen anderen. Wir versuchen immer was wegzulegen und in unser Flaschenlager in die Vinothek zu bringen, funktioniert auch immer besser. Das große Thema, das ich habe, und das ist jetzt Nörgeln auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Ich bin leider immer zu früh ausgetrunken. Also Schlossberg, Grüner Veltliner, Steinberg, Grüner Veltliner, das wird jetzt schon wieder knapp, ehrlicherweise. Und ich will aber versuchen, das habe ich mit dem René ja in unserem Telefonat schon besprochen, die Weine eigentlich später am Markt zu bringen. Und jetzt habe ich da einen kleinen Kampf mit mir selbst. Wie macht man?
Ja, aber das ist gut.
Es ist besser, schau, das ist jetzt wirklich blöd, was ich sage, besser so als anders.
Ja,
weil, weil wenn du nur auf die Weine sitzt, im Schönheitsstern, bringt da nichts.
Um Gottes Willen, das brauchen wir nicht.
Also sind wir froh, dass es so funktioniert, dass wir so ein Luxusproblem haben. Wir kommen dann zu den Weinen, wo ich gesagt habe, denen es gut tun würde, wenn sie ein bisschen mehr Zeit hätten. Aber jetzt müssen wir zuerst über deinen Ortswein Ruperstal sprechen.
Und vom Riesling, oder?
Wir reden jetzt von Riesling Ruperstal, genau. Aber du musst mir jetzt kurz erklären, was ist die Aussage vom Ortswein Ruperstal? Wir haben Lös, ja, aber was haben wir sonst noch ein bisschen dabei? Oder gar nichts?
In Ruperstal ist es so, dass der Riesling bei uns am Exelberg gedeiht und da ist es so, dass das ein sehr, sehr fruchtbarer Grund ist. Das ist eine schwarze Erden, richtig, richtig nährstoffreich, fast ein bisschen zu viel für den Riesling. Und dann muss ich immer schauen, dass das ein bisschen früher geerntet wird. Also der hat doch eine knackige Säure für unsere Region. Ich versuche das dann, der hat teilweise am BSA gemacht, damit ein bisschen zu buffern. Braucht dann meistens auch sehr lang, bis sie das harmonisch zeigt, ist aber meiner Meinung nach ein mega Speisenbegleiter.
Okay, da gehe ich jetzt mal kurz rein, weil auch aufgrund der Zeit, wir müssen ja schauen, dass wir alle Weine schaffen, oder ich bin auch ein bisschen eigennützig, ich möchte natürlich gerne über einen Weißburgunder sprechen. Wie sieht's denn da aus?
Ja, Weißburgunder Ruperstal, pass auf, das ist wirklich spannend auch, weil den habe ich auch richtig gut am Schirm. Erzähl jetzt ein bisschen was.
Ja, Weißburgunder ist die gleiche Riede wie der Riesling, den wir vorher gerade besprochen haben, ist auch Exelberg. Wie gesagt, der Boden dort sehr, sehr fruchtbar, sehr nährstoffreich und super für den Weißburgunder. Ist mir ehrlicherweise letztes Jahr etwas zu kräftig geworden, da habe ich mir zu lange Zeit gelassen mit der Lese, hat aber dem Trinkfluss dann trotzdem nicht geschadet, meiner Meinung nach, und das, ja, merkt man jetzt auch, weil es sind nur mehr 3 Kartonen im Keller und funktioniert wirklich sensationell gut.
Also ich muss mich wirklich beeilen, ich merke schon.
Ja, und ich habe eine positive Nachricht für dich, ich habe eine These aufgestellt, dass Grüne Veltliner, Roter Veltliner und Weißburgunder die 3 wichtigsten Rebsorten im Wagram sind. Weil ich habe so viele tolle Weißburgunder kostet am Wagram, was ich nicht am Schirm gehabt habe, dass ihr das so gut macht. Und Weißburgunder ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Stimmt das?
Ja, Weißburgunder ist generell am Wagram eine sehr wichtige Sorte. Ja. Bei uns im Betrieb ist die drittwichtigste. Ja, ja. Wie du sagst, Grüner Veltliner steht klar an erster Stelle, dann ist mein Liebkind der Rote Veltliner und dann ist für uns der Weißburgunder die drittwichtigste Sorten und dann käme bei uns erst der Riesling dazu.
Ja, und ich habe das nicht am Schirm gehabt, weil viele haben Riesling eben immer viel höher angesiedelt, aber wenn du Weißburgunder kostest, vor allem mit der Breite dann, das macht richtig Spaß. Eins müssen wir sogar mal erwähnen zwischendurch, weil das ist jetzt ein bisschen untergegangen, dass du eigentlich alle Weine vegan magst, stimmt das?
Das ist richtig, ja, das ist einfach so, das war gar keine große Umstellung, das ist einfach im Entstehungsprozess, also wir pressen die Trauben, der Most kommt, der trübe Most kommt in den Tank zum Absetzen und dann wird bei normaler Bearbeitung, sage ich jetzt einmal, Gelatine verwendet. Wir verwenden ein Mischprodukt aus Erbsen- und Kartoffelprotein, was meiner Meinung nach besser funktioniert. Und der zusätzliche Vorteil ist, dass man sie dann vegan zertifizieren lassen kann und eigentlich eine Gruppe mehr ins Boot holen kann, sage ich einmal, und nicht komplett ausschließt.
Mhm. Ja. Das haben wir schon besprochen, glaube ich, einmal bei einer Podcast-Serie, glaube ich, dass das eben auch wirklich eine Zielgruppe anspricht, die nicht unwichtig ist. Weil mich fragen immer wieder auch Gäste, die sich vegan ernähren, nach veganen Wein. Was ja schlüssig ist. Am Anfang habe ich es belächelt, jetzt bin ich ganz ehrlich, nein, warum? Weil es macht ja Sinn, wenn sich der Kreislauf dann schließt.
Absolut. Und auch bei uns am Heurigen, also durch meine Schwiegerin, die ernährt sich vegan, sind wir eigentlich erst auf den Gedanken gekommen. Und beim Heurigen gibt es bei uns genauso vegane Speisen wie alles andere, also es kann jeder zu uns kommen und findet sicher was Gutes zum Essen und zum Trinken.
Ja, richtig cool. Jetzt kommen wir zu den Rieden. Wir kommen zum Roten Veltliner Steinberg. Das ist ja ein Wein, der mich immer schon sehr berührt hat, weil er einfach richtig, richtig gut ist. Und jetzt musst du kurz erklären, warum der so gut ist.
Also warum ist der Rote Veltliner Ried Steinberg so gut? Das liegt definitiv an der Riede. Die ist nämlich perfekt für den Roten Veltliner. Da haben wir, wie überall am Wagram, mächtige Lössdecke über Tertiärschotter. Das heißt, und dabei ist es etwas karger als bei uns im Mitterstockstall am Schlossberg zum Beispiel. Das ist wirklich nur Löss, purer Löss. Am Steinberg, wie der Name sagt, ist es etwas steiniger. Und der Rote Veltliner, der dann doch etwas mehr Anspruch hat an die Lage, kommt da draußen super gut zur Geltung. Und das da Jahr für Jahr werden da echt mega, mega Qualitäten erzeugt.
Du, wie alt sind deine Stöcke eigentlich im Durchschnitt?
Beim Roten Veltliner am Steinberg ehrlicherweise gar nicht so alt. Da haben wir es jetzt 12 Jahre, aber wir haben Rebflächen, gerade beim grünen Veltliner, da gibt es ja alte Reben bei uns auch. Ja. Da haben wir ein Durchschnittsalter der Reben bei 65 Jahren und das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
Das ist richtig cool, ja. Du, und jetzt, weil du den Schlossberg schon angesprochen hast, Grünwettliner Schlossberg, das ist dann reiner Lössboden.
Schlossberg ist purer Löss und nichts als Löss, also das ist richtig, richtig eine dicke Schicht, bis 25 Meter dicker Lössboden. Das sieht man auch, wenn man durch die Kellergassen dann rausfährt, dass da die Wände 10 Meter vor dir stehen. Und da hat halt der grüne Veltliner, der gern eine konstante Wasserversorgung hat, die idealen Bedingungen. Und grüner Veltliner Schlossberg ist so mein Flaggschiffwein. Das wird auch immer schön. Das sind aber für mich meistens so Herbst-Winterweine, also gerade jetzt für die Jahreszeit. Das geht in der Zeit richtig auf, macht der Wein nochmal ganz andere Facetten, sieht man da, und das ist echt schön.
Ja, richtig. Also wirklich ein unglaublich spannender Wein, weil er einfach alles herzeigt. Er zeigt die Softigkeit, er zeigt alles, was das Wagram hergibt. Und du hast einen Wein angesprochen, über den wir eigentlich irrsinnig viel schon geredet haben, wir zwei, weil die alten Reben, grüne Veltliner, das ist nicht nur mein Lieblingswein, sondern das ist auch der Wein, wo ich irrsinnig viel Zukunft auch drinnen sehe. Also ich sehe in allen Weinen Zukunft, aber vor allem in dem Wein, weil das so anders ist, wie die anderen Weine sind, von mir aus gesehen.
Ja, also, ich glaube, den kann man in 10 Jahren auch noch ganz gut trinken.
Ja, unglaublich.
Wenn noch was da ist. Also am besten was auf Zeiten tun. Aber wie du sagst, also der alte Reben haben wir einen Teil am Schlossberg, einen Teil am Halterberg, was gleich anschließend am Schlossberg ist. Also auch dicke Lössschicht und wie gesagt, im Schnitt 65 Jahre alte Reben, die dann vom Ertrag her sehr minimalistisch unterwegs sind. Da haben wir maximal in einem guten Jahr so 3.500 Kilo am Hektar und heuer sowieso, was war es, 1500 Kilo, glaube ich, am Hektar gehabt, also wegen Frost. Also das war nicht so ideal. Aber der Wein, den ich jetzt im Keller habe, da ist Potenzial vorhanden, also vom 24er Jahrgang.
Ja, und das muss man immer sagen, das ist wirklich ein Wein, der braucht Ruhe, der braucht Zeit, weil wenn du den Wein beobachtest, das wird jedes Jahr wird es einfach besser und jedes Jahr, das ist wie ein Baby, also das entwickelt sich wirklich immer besser. Jetzt musst du aber ganz kurz erzählen, du hast gesagt, Frost war dieses Jahr. Erzähl mal ganz kurz noch, wie war das Jahr bei dir jetzt?
Ja, der Austrieb war relativ zeitig. Dann im April, wie gesagt, Frost, das hat uns circa 50% der Ernte gekostet. Man versucht dann, die übrig gebliebenen Triebe so gut wie möglich durchzubringen. Das Jahr war grundsätzlich sehr, sehr gut. Auch von Wasserversorgung oder so. Klar hat man dahinter sein müssen mit Pflanzenschutz. Aber schlussendlich haben wir wieder Top-Trauben draußen gehabt und jetzt schauen wir halt, dass wir die Qualität, die wir reinbekommen haben, erhalten und dann so in die Flasche kriegen.
Ja, super, super, super. Doch, aber jetzt müssen wir einmal kurz zur alten Rebe zurück. Die Vinifikation von dem Wein ist dann in den großen Holzfässern oder in den kleinen oder alles im Stalldank?
Nein, das ist in den Holzfässern. Das kriegen wir rein. Das wird dann meistens 2-3 Stunden lasse ich das auf der Maische. Wir lassen den Most dann 12-24 Stunden absetzen, um einfach den klaren Most dann vergären zu können. Der kommt, wie gesagt, ins große Holzfass. Wir haben da auch 2200 Liter Fass, das ich für den Wein nehme. Und das bleibt dann, wird einmal noch wirklich fast in der Endphase der Gärung, also die Gärung ist vorbei. Ich ziehe dann so viel Hefe wie möglich in einen anderen Tank, also den Wein mit so viel Hefe wie möglich. Mhm. Und rühre dann 2-3 Mal in der Woche die Hefe nochmal auf, bis dann die erste Schwefelgabe ist. Aber es soll alles relativ ruhig abgehen. Und ich will den Weinen einfach viel, viel Zeit geben. Was machen wir besser und machen wir weniger gut, funktioniert. Aber ich bin da, glaube ich, auf einem Weg, wo ich sehr gut damit leben kann. Das wird auch immer besser.
Ja, man muss ja sagen, die rennt ja noch nichts davon. Du hast ja noch einige Lesen vor dir.
Hoffentlich.
Ja, und man merkt einfach, deine Philosophie, was du jetzt hast, der ganze Weg, was da passiert, ich finde es einfach so unglaublich spannend und ich freue mich auch schon, dass ich das Ganze begleiten darf, weil ich werde ja noch, ich hoffe, auch einige Zeit noch sehr viele Weine kosten dürfen von dir. Und das ist unglaublich spannend. Und wie gesagt, nach unserem ersten Gespräch, was wir da geführt haben, du hast mich wirklich gecatcht, weil das alles so genau das ist, wie ich mir das Ganze vorstelle. Jung, dynamisch, da ist eine Philosophie dahinter, da ist eine Struktur dahinter und du ziehst es auch durch. Ja, großartig.
Vielen Dank.
Und jetzt komme ich noch und möchte gern wissen, also Michael, du hast es ja erlebt, würde denn der René oder wer auch immer mit einer wirklich feinen, mit einem feinen Gaumen, würden die herausschmecken, dass der Jahrgang früher, ich sage mal, normal ausgebaut war und dann hast du auf vegane Weine umgestellt? Gab es irgendjemanden, der das blind quasi gemerkt hat?
Dass man von vegan, also dass man auf vegan umgestellt hat.
Genau. Gab es irgendjemand, der gesagt hat, oh, da ist aber jetzt heuer was anderes. Ist der jetzt vegan?
Nein, ich glaube, also das ist sehr, sehr schwierig zu verkosten. Also das eher nicht. Das ist einfach ein Schritt in der Produktion, der umgestellt wird im fertigen Wein. Ich glaube, also das würde mich wundern, wenn das wer schafft, dass man vegan von nicht vegan unterscheiden kann.
So, und damit sagen wir ja, wie einfach das eigentlich dann, zumindest vom Endprodukt her ist, dass es keinen schmeckbaren Unterschied gibt.
Ja, Wein machen ist nicht so schwierig, wie man glaubt.
Aber es ist schwieriger als Cola machen. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen und Lieblingsaussagen vom René. Also wir wollen es jetzt nicht simplifizieren. Also ich glaube, dass das eine Kunst ist. Also es ist eben Landwirtschaft, Bauer sein und danach passiert noch ganz, ganz, ganz viel. Und das sonst würden wir nicht so tolle Getränke haben von euch.
Das auf jeden Fall. Und man lernt jedes Jahr dazu. Man kann jedes Jahr im Normalfall Sachen probieren. Manche übernimmt man, manche lässt man wieder bleiben. Ich sage nicht, dass ich den Betrieb übernommen habe und nur gute Weine gemacht habe. Da waren schon andere Sachen auch dabei. Aber es, wie gesagt, man lernt jedes Jahr. Es wird jedes Jahr einen Schritt, nach meinem Gefühl einen Schritt besser. Und ja, in der Richtung kann es weitergehen. Und ich bemühe mich.
Vielen Dank dafür. Also als Konsument möchte ich mich dafür bedanken, weil das heißt, ich bekomme gute Weine, also wenn ich mich beeile, also das nehme ich so ein bisschen noch mit. Genau. Also nächstes Jahr bin ich dann spätestens bei dir und bis dahin kann ich wieder nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören, auch bei der zweiten Folge. Ciao.
Alles Liebe und fort bitte ins Wagram, schaut euch das Gebiet an, fahrt bitte dorthin, dort essen, dort trinken und es ist wirklich ein tolles Gebiet. Danke für das tolle Gespräch, alles Liebe.
Vielen Dank für dich.
Baba.